ich habe nur ein ähnliches Gefühl bei Aprikosen, wo ich mich auch total drauf freue, weil du genau weißt, das ist ein kurzes Fenster, wo die richtig geil sind und die haben auch so eine schöne Farbe und so eine schöne Form und das ist so ein ähnliches, oh, ich möchte die Kirschen anfassen und ich möchte die Aprikosen anfassen.
Ich habe es bei der Himbeere auch ein bisschen so, aber die Himbeere, die hat ja leider den Designfehler, dass ungefähr 3 von 5 verschimmelt sind.
Ja.
Und das ist bei der Kirsche auf jeden Fall deutlich einfacher, zum einen zu sehen und zum anderen passiert das einfach nicht so häufig, weil die doch ein bisschen weniger fragil ist. Herzlich willkommen zu Umami Town, der Podcast, mit dem heute besonders gut Kirschen essen ist, weil wir feiern den Buchrelease von der Star-Autorin, diesmal nicht Jule, sondern Julia Floss. Herzlichen Glückwunsch zu dem Kind, was du geboren hast. Zum Glück ist es kein menschliches.
Vielen Dank, liebe Anke. Nein, es ist ein Papierbaby. Ich habe tatsächlich ein Buch veröffentlicht. Mein erstes Buch. Hier geht's um die Wurst.
Und das könnt ihr jetzt ab jetzt einfach kaufen und sehr, sehr gut verschenken.
Es ist ein fantastisches Geschenkebuch. Es kostet, glaube ich, 22 Euro. Es ist bei Dumont erschienen. Natürlich beim Haus- und Hofverlag, ist ja klar. Und es geht um kulinarische Sprichwörter. Und der Illustrator Nikolaus Heidelbach hat die Illustrationen dazu gemacht. Es gibt immer ein Sprichwort, wie etwa, mit dem es nicht gut Kirschen essen und dann einen kleinen humoresken Text von mir und dazu eine sehr schöne Zeichnung von Herrn Heidelbach. Ja, und es ist ein wunderbares Geschenkebuch und es ist gestern auf den Tag erschienen.
Und Jule, warum ist denn jetzt mit jemandem nicht gut Kirschen essen?
Das ist ein sehr, sehr altes Sprichwort, was aus dem Mittelalter kommt, weil tatsächlich früher die Haute Volée, also die vermeintlich bessere Gesellschaft, eine sehr unangenehme Eigenschaft hatte. Kirschen waren eine Delikatessen, die den hohen Herren vorbestimmt waren, beziehungsweise Kirschbäume standen so beim Klerus im Garten und so weiter. Und wenn die Herrschaften nicht wussten, wohin mit ihren Kernen, haben sie sie tatsächlich in die Gesichter ihrer Untertanen gespuckt. Und es gibt ein ursprüngliches Sprichwort, was eben heißt, mit den hohen Herren ist nicht gut Kirschen essen, denn sie spucken einem die Kerne ins Gesicht.
Na guck.
Aber es gibt noch ganz viele andere Dinge, die erklärt werden, die auch nicht ganz so bieder sind. Man spricht über den Spargel-Tarzan. Mein persönliches Lieblingswort, der Lauch. Der Lauch war auch Jugendwort 2018, glaube ich. Ach, es kommen ganz viele Dinge drin vor und man denkt irgendwie immer, ja, Sprichwörter, das sagen doch irgendwie nur ältere Herren, meistens eher Dads.
Aber man erwischt sich aber trotzdem.
Man erwischt sich dabei. Sowas wie, jemand gibt seinen Senf dazu, das sagt man schon, oder ich habe Kohldampf.
Ja, das oder platzt du hast ja nicht mehr alle raus. Auf der Pfanne oder irgendwas.
Ja, ich meine, letztendlich ist sowas wie zu Vino sage ich Nino ein kulinarisches Sprichwort. Interessiert mich nicht die Bohne, ja. Zack, die Bohne. Da brat mir einer einen Storch. Das ist sehr dad-jokig, I know, aber es gibt sehr viele und ich finde, manchmal ist es schon auch interessant zu wissen. Warum sagt man das eigentlich? Warum sagt man, jetzt haben wir den Salat? Ja, und wenn ihr, liebe Umami Town Community, wenn ihr das auch wissen möchtet, dann habe ich da vielleicht ein kleines Buch für euch vorbereitet und das heißt, hier geht's um die Wurst.
Und hier geht's heute um die Kirsche und mich machen Kirschen glücklich. Ich habe dir
so
am Wochenende
schön.
Ein Foto geschickt von den ersten Kirschen, die ich auf dem Markt gesehen habe. Das ist einfach.
Ja, verstehe ich total.
Ich weiß nicht, woran das liegt, ob das irgendwie so der Beweis dafür ist, dass endlich so richtig Sommer ist. Vielleicht hängt es daran.
Ich glaube,
Kirschen
ja.
Sind auch so hübsch.
Ich glaube, es ist so eine Mischung, weil ich finde, es ist ein ausgesprochen hübsches Obst. Wenn da wirklich diese, weil die glänzen ja auch richtig, ja. Ne? Wenn die prall und reif sind und dann liegen die da irgendwie, was weiß ich laufe mal wieder am türkischen Gemüseladen vorbei und dann hat er in der Auslage so 3 Kisten mit so prallen, glänzenden Kirschen. Die sehen aus, als wäre da Lack drauf.
Ja.
Und dann sind die so von ganz hellrot bis fast so dunkelrot, kurz vor schwarz. Mhm. Oh, und dann haben die halt auch noch, ne, du weißt schon, die gute alte Doppelkirsche
ja.
mit dem Stielchen. Das möchte man sich dann auch direkt irgendwie so ans Ohr machen, damit die da schön den ganzen Tag rumbaumeln. Ich habe nur ein ähnliches Gefühl bei Aprikosen, wo ich mich auch total drauf freue, weil du genau weißt, das ist ein kurzes Fenster, wo die richtig geil sind. Und die haben auch so eine schöne Farbe und so eine schöne Form. Und das ist so ein ähnliches, oh, Ich möchte die Kirschen anfassen und ich möchte die Aprikosen anfassen.
Ich habe es bei der Himbeere auch ein bisschen so, aber die Himbeere, die hat ja leider den Designfehler, dass ungefähr 3 von 5 verschimmelt sind.
Ja.
Und das ist bei der Kirsche auf jeden Fall deutlich einfacher, zum einen zu sehen und zum anderen passiert das einfach nicht so häufig, weil die doch ein bisschen weniger fragil ist. Sollen wir mal ein bisschen einsteigen in, was gibt es denn eigentlich für Kirschen?
Unbedingt. Was ist eigentlich die Herzkirsche? Warum heißt die Herz? Was soll da? Also, warum sie Herzkirsche heißt, ist... Sie erklärt es eigentlich selber.
Machen wir mal erstmal das ganz Grobe.
Fangen wir mal ganz von vorne an.
Es gibt die Süßkirsche und die Sauerkirsche. Und bei den Süßkirschen kann man den Baum noch einmal aufmachen. Da gibt es die Herzkirsche, die wie das schöne Herz eben aussieht.
Die ist wirklich so geformt.
Mhm. Und dann gibt es die nicht so sexy Name, Knorpelkirsche beziehungsweise Knupperkirsche.
Knupperkirsche finde ich aber wirklich süß.
Knupperkirsche finde ich ganz, ganz süß. Und bei den Herzkirschen ist es eben so, dass die weiches Fleisch haben und die Knupperkirschen, die haben eher festes Fleisch. Und die Herzkirschen, die haben dafür eine, weil die so weiches Fleisch haben, eine, ich sag mal, widerstandsfähigere Schale und deswegen platzen die einem auch so schön im Mund auf, wenn man da drauf beißt. Mhm. Sie sind platzfester und dadurch platzen sie so schön, wenn man sie quasi schlachtet.
Das finde ich auch ein bisschen absurd, dieses platzfester. Weil ansonsten, also die Knorpelkirsche, die kann ansonsten platzen aufgrund von Unwetter.
Das weiß ich jetzt nicht, aber die hat halt nicht so eine, die hat nicht so eine feste Haut. Ich könnte mir vorstellen, dass da vielleicht dadurch, dass das Fleisch nicht so weich ist, da nochmal so eine Schutzfunktion oder sowas im Gange ist. Ich weiß auch gar nicht, ich glaube, ich kaufe normalerweise Herzkirschen.
Ich glaube, auch die ich dann heute für die Folge natürlich gekauft habe, ich glaube, es ist eine wilde Mischung. Es ist genau dieses, dass eben mein liebster Gemüseladen hier vorne am Eck, da liegen eben auch 3, 4 verschiedenfarbige Kirschen. Die einen sind eher rund, die anderen sind eher herzförmig. Die liegen da schon in der Kiste drin. Und ich glaube, es ist eine kleine Mischung. Ich glaube, es ist nicht sortenrein. Deswegen ich bin mir relativ sicher, wenn wir uns die gleich angucken, wir werden die Herzkirsche ausmachen und wir werden die andere ausmachen, die einfach auch viel runder ist.
Mhm. Und die Sauerkirsche ist eigentlich eine Kirsche, die man nicht so wirklich roh isst, sondern die isst man wirklich verarbeitet. Also die Schattenmorelle zum Beispiel ist eine ganz klassische Sauerkirsche.
Finde ich auch
die
ein verrückter Name, oder? Die Schattenmorelle.
Ja, ich finde das auch
klingt
ganz...
Klingt eher wie ein Fisch.
Ja,
wie so eine Moräne oder so.
Ja, klingt wirklich eher wie ein Fisch. Die Schattenmorelle hat natürlich in meinem Leben eine große Rolle gespielt im Zuge von Waffeln mit Kirschen und Sahne. Da haust du halt eine Schattenmorelle aus dem Glas rauf und dann der Kirschsaft wird mit Stärke abgezogen und fertig
oder
ist der.
Oder Päckchen Vanillepudding kommt in diesen Kirschsaft rein, einmal aufkochen, die Schattenmorellen wieder zurück und zack, es sind die heißen Kirschen für die Waffel fertig, auf jeden Fall.
Machen wir nochmal kurz ein bisschen Kirschengeschichte.
Mhm. Storytime.
Den Namen hat die Kirsche tatsächlich von der griechischen Stadt Kerasos. Da hat quasi ein Feldherr die immer mitgenommen und dann weiter nach durch Europa quasi verbreitet. Kerasos, da steckt ja schon der Name Kirsche so ein bisschen drin. In Deutschland hieß sie zuerst Kirsa. Und ich finde, man merkt, wenn man sich mal so anguckt, wie die Kirsche in anderen Ländern, heißt immer noch diesen Ursprung. Ne? Wir haben die Cherry, wir haben die Cereza, die Cerise. In den Niederlanden haben wir die Kers.
Ja. Ja,
so.
Es geht alles auf den Namen der Stadt zurück. Also man kann sich das, also ich lese ja gerade quasi die Namen einmal mit und ich finde, dass wenn man es geschrieben sieht, also siehst du es sofort
genau.
Und dann ist es ja dann manchmal, wenn man es hört, eher so eine gedankliche Kurve mehr.
Mhm. Und Kerasos, diese Stadt am Schwarzen Meer, die liegt eben heute in der Türkei, heißt Giresun, aber die Kirsche heißt immer noch Kiras. Also im Prinzip ist es ein Obst, was nach der Stadt benannt wurde, wo das erste Mal jemand, ich sag mal, öffentlichkeitswirksam sich eine weggenommen hat.
Das finde ich unglaublich.
Und als ich über Kirschen nachgedacht habe, ist mir tatsächlich wieder so eine Erinnerung gekommen, die ich ganz lange, quasi die ganz lange irgendwo in so einer Schublade hinten war, die dann wieder kam. Und zwar gab es im Garten meiner Großeltern mütterlicherseits. Da gab es so einen Gartenteil, der war so eher so, sag ich mal, gemacht, bewirtschaftet. Und dann gab es auch noch einen Teil, der war mehr wie so eine Kuhwiese. Da war auch so ein Gitter dran. Und in dieser Wiese stand ein Baum, der Kirschbaum. Und da hatte mein Großvater einen wirklich großartigen Vogelvertreibemechanismus in diesen Baum reingebaut. Und zwar bestand der aus entweder einem Topf oder einer Pfanne, die mit einem Löffel verbunden in diesen Kirschbaum hingen. Und davon ging eine lange Leine runter. Und dann stand man quasi immer unten und hat an der Leine gezogen. Und dann hat diese Pfanne-Löffel-Konstruktion Geräusche gemacht und hat halt die Vögel aus dem Kirschbaum verjagt.
Das heißt, es hatte auch regelmäßig jemand quasi, also Kirschwache.
Ja, das weiß ich nicht mehr, aber es war natürlich mega geil, sich da einfach in die Wiese zu stellen und an dem Ding zu ziehen. Und das Schönste war dann natürlich, wenn ein Vogel aus dem Baum rausgeflogen ist. Das mochte ich sehr gerne.
Man hat die Kirschen gerettet. Oh, ja. Funny. Och, nee, wie schön.
Das war süß. Und von meiner anderen Großmutter habe ich so eine andere Kirscherinnerung. Die hat nämlich immer so einen Eierlikörkuchen gemacht. Der hatte so einen dunklen, rührteigartigen Boden. Der war auch mit ganz vielen Nüssen und Kakao. Und da war dann so eine dünne Schicht Sahne so drauf dressiert. Dann eine dünne Schicht Eierlikör, die quasi einmal wie so ein Eierlikörspiegel oben auf dem Deckel war. Dann natürlich Sahne-Rosetten und auf jeder Rosette eine knallrunde Belegkirsche. Und
ich sehe es vor meinem inneren Auge. Es ist wie gemalt.
Es ist auch wirklich straight from the, ich weiß gar nicht, von wo das, 50er, 60er.
Ja, das sind die 60er, glaube ich. Aber geil.
Diese knallbunten Cocktailkirschen, wie die entstehen, müssen wir gleich auch noch drüber sprechen.
Auf jeden Fall. Ich habe auch in der Vorbereitung für diese Folge drüber nachgedacht, wie denn das so mit der Kirsche in meiner Kindheit war. Ich glaube, die Kirsche hat wirklich keine große Rolle gespielt. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass irgendwie jeden Sommer das Sieb mit den Kirschen da stand und ich habe mit meiner Schwester Kirschkernweitspucken gemacht oder irgendwie sowas. Gar nicht. Ich erinnere mich an die drei echt richtig tollen Johannisbeersträucher bei meiner Oma. Einer weiß, einer rot und einer, also schwarz, also Cassis.
Ja,
das fand ich schon fantastisch. Es gab einen Pflaumenbaum und dann fiel es mir ein, die Oma hatte Sauerkirschen. Und ich glaube, wenn du da einmal als Kind freudestrahlend zu diesem Baum rennst und denkst, geil, Kirschen, und dann erwischst du halt so eine Sauerkirsche, ich glaube, dann ist einfach vorbei. Ich glaube, dann hast du einfach verloren. Und ja, als Kind ist Sauerkirsche einfach nicht dein, auch nicht in der eingemachten Version, ist einfach nicht dein Favorite. Und ich,
vor allem, wenn man weiß, dass Süßkirschen existieren und wie die schmecken.
Ja, dann ist man ist einfach so enttäuscht worden. Das ist Trauma vielleicht zu viel, aber Enttäuschung.
Ich finde das ganz interessant, welche Rolle Kirschen im Süßigkeitenbereich so spielen. Diese Kirschgummibärchen, dann gibt es auch diese kleinen Kirschlollis.
Die Gummitiere. Ja, oh, klar. Du meinst die Kirschlollis mit der Brause, wo du dir den Gaumen dran aufgerissen hast?
Die, und es gibt auch noch diese totale Billo-Lollis, die so ganz klitzeklein sind.
Die
und
so einen grünen kleinen Stiel haben,
ja,
der so
genau,
weich wird. Ja,
genau.
Klar.
Und die dir die komplette Zunge rot färben und
na,
so.
Na klar. Oh, das, die fand ich aber auch geil.
Und Kirsch-Cola-Flaschen finde ich auch gut.
Oh, ich hatte natürlich auch als Kind eine Cherry-Coke-Phase, eine ganz starke Cherry-Coke-Phase.
Könnte sein, dass ich mir manchmal immer noch regelmäßig eine Cherry-Coke reinstelle, weil
Dr. Pepper.
Kirsche-Cola.
Ist eine gute Kombi.
Ja, voll.
Ist eine gute Kombi.
Letztens war ich ein bisschen butthurt, weil eine Öko-Kirsch-Cola einfach aus dem Sortiment gegangen ist, wo ich so dachte, Entschuldigung, die hatte auch so eine geile dunkelrote Farbe. Also Kirsche und Cola, sag ich komplett ja zu. Ist eine Kombination, frage ich mich, wie da mal irgendjemand drauf gekommen ist. Aber die Person, die es eingeführt hat, sage ich, super, go for it.
Jetzt, wo du es sagst, es gab mal in Köln, als ich nach Köln gezogen bin, habe ich Kioske, ich habe die weniger nach ihrer Bierauswahl innerlich bewertet und für gut oder weniger gut befunden, sondern bei mir war es immer die gemischte Tüte-Auswahl. Gemischte Tüte mit Sauer, ab und zu auch ein bisschen Lakritz. Und es gab auf der Richard-Wagner-Straßen-Kiosk, den gibt es immer noch, die Auswahl ist auch immer noch sehr gut. Und da bin ich allen Ernstes, ich habe Umwege gemacht, um da hinzufahren, weil der saure Kirsch-Cola-Fläschchen hatte.
Oh, geil.
Und zwar in so einer richtig geilen Konsistenz. Die waren nämlich weicher als diese Gummi Kirschdinger, die waren weicher, aber die waren halt auch nicht wobbly. Also die waren genau richtig. Kirsch-Cola-Flaschen in sauer. Wenn ihr die irgendwann mal in die Finger kriegt, probiert das. Ich fand das richtig geil. Fand richtig gut.
Ich liebe auch richtig doll diesen Süßkram, der einem so in den Zähnen drin klebt. Schlümpfe, Erdbeeren und eben auch diese Kirsch-Cola-Flaschen.
Ja. Bist du jemand, der sowas in den Kühlschrank steckt?
Nee, das muss an der Luft ein bisschen atmen, damit es ein bisschen austrocknet.
Ja, ich finde es auch immer weird,
wenn... Es muss an der Luft reifen.
Also ich habe schon wirklich regelmäßig, also schon oft so Leute kennengelernt, die dann halt so einem schon fast mystisch zuflüsterten, hey, du musst die einfach mal in den Kühlschrank legen. Nee. Finde ich gar nicht geil.
Ich habe die mal ganz eingefroren, zu gucken, was dann passiert. Das ist halt kurz für 2 Sekunden witzig, aber die tauen dann ja auch so schnell wieder auf, weil der Zuckergehalt
und dann
so
ziehen die ja auch Wasser und werden irgendwie schleimig.
Genau, und im Kühlschrank denke ich mir nämlich auch, ist doch die Luftfeuchtigkeit auch eigentlich zu hoch für Gummibärchen.
Nee, ich will die auch nicht.
Die müssen austrocknen.
Ja, ein bisschen. Bisschen antrocknen müssen.
Total doll.
Die Kirsche, ich laber jetzt einfach mal weiter, die Kirsche kam mal wieder im Schwarzwald in mein Leben.
Es wäre ein bisschen komisch, wenn sie da keine Rolle gespielt hätte, ne?
Tatsächlich, ich habe da noch gar nicht so diese dusselige Schwarzwälder Kirschtorte mit in die Überlegung eingebaut, obwohl die natürlich eine unglaubliche Rolle in meinem Ausbildungsbetrieb im tiefen Schwarzwald gespielt hat, sondern mein, wo ich wirklich mich sehr, sehr stark in die Kirsche verliebt habe und mich alljährlich drauf gefreut habe, es gab in der Patisserie, da gehörte, weil wir eben auch eine Kaffeeterrasse versorgt haben, die einfach hausintern war, wurden da auch wirklich zentnerweise Kuchen und Torten jeden Tag gebacken. Und da war in der Auswahl eine, ich müsste mich jetzt wirklich schwer vertun, eine Berner Nusstorte. Und dann habe ich nochmal nachgeguckt, was eigentlich eine Berner Nusstorte ist. Es handelt sich eigentlich um so einen sehr, schon fast linzermäßigen, sehr kompakt, so eine Nussmasse, Haselnuss vornehmlich. Und in meiner Erinnerung war die Berner Nusstorte in der Traube sehr walnusslastig. Mhm. Und das war unten genau so eine ganz saftige, feste Nussmasse, die in einem Mürbeteig gebacken war. Und da war obendrauf eben so eine richtig geile, fette Nusscreme. Und da wurden sehr, sehr viele halbierte, saftige Herzkirschen draufgesetzt. Und diese Mischung aus Nuss, in dem Falle Walnuss und Herzkirsche, Alter, die ist einfach so geil. Mhm. Und ich habe mir dann irgendwann, also als ich dann in der Patisserie war, ja, da ging es mir schon so, aber anderes Thema, habe ich mir tatsächlich angewöhnt, nach Feierabend, wirklich so nach dem Putzen, alle sind schon raus. Es sind noch, die letzten Spülkräfte sind vielleicht noch da, bin ich ins Kühlhaus und habe mir fast jeden Abend so ein Stück von dieser Berner Nusstorte reingefahren. Naja, bis mich halt irgendwann mein damaliger Chefpatissier als die dicke deutsche Küchin bezeichnet hat. Und ja, dann habe ich mir auch das leider abgewöhnt. Grüße gehen raus! Yay!
Ich würde ihm jetzt gerne nachträglich die Fresse polieren. Ja. Und zwar, du bist wörtlich gemeint.
You're welcome.
Also da finde ich diese Aggression auch
Angebracht. Was aber wiederum eine sehr schöne Erfahrung im Schwarzwald war, also abgesehen davon, dass es kulinarisch einfach echt geil ist. Nuss und Kirsche passt einfach richtig gut zusammen. In dem Fall, ich meine, es wäre die Walnuss gewesen, aber die Haselnuss passt zur Kirsche auch wirklich richtig, richtig gut. Und wir hatten immer, und das ist natürlich aber halt auch so eine typische Spielart, Spitzengastronomie, wir hatten natürlich immer wirklich säckeweise selbstgemachte kandierte Haselnüsse. Wir hatten diese geilen Piemontese Haselnüsse und die wurden erst in so einer Trommel geröstet und dann hat man Zucker in diese Trommel gegeben. Das Ding sah aus wie ein Betonmischer aus Kupfer. Mhm. Weil Kupfer ist ja dieses spezielle Material, was Wärme gut leitet, bababa. Und da war auch ein Brenner dran, sodass du halt diese Trommel erhitzen konntest und dann wurden halt diese Nüsse darin erst geröstet. Das hat geduftet, als würdest du in einem Glas Nutella sitzen.
Ja, durch die Bewegung ist das ja auch wahrscheinlich perfekt, ne? Weil die absolut immer in Bewegung sind und dann rösten die total gleichmäßig.
Super gleichmäßig.
Und dann verteilt sich
von
der
außen
Zucker perfekt
nach innen und dann hast du da den Zucker reingemacht und dann ging dieser Betonmischer immer weiter.
Den Betonmischer haben.
Mega geil. Und dann konntest du halt relativ problemlos, hast das Ding halt angeschmissen und musstest halt nicht, also wenn du schon mal auf dem Herd versucht hast, gebrannte Mandeln zu machen, ey, das ist ein Pain. Du darfst wirklich diese Pfanne nicht aus dem Auge lassen. Und da konntest du halt einfach mit diesem Ding, was natürlich wahrscheinlich ein Heidengeld gekostet hat, konntest du halt wirklich säckeweise diese Nüsse kandieren. Und das war natürlich, dann haben wir die auf so große Bleche zum Auskühlen geschüttet. Und damit die nicht kleben, kam da so ein bisschen, so ein sehr hochwertiges Haselnussöl noch drauf.
Oh.
Oh, und da musstest du dich aber, da musstest du tatsächlich jemanden quasi abstellen, der sich mit so einer Fliegenklatsche neben diese Bleche stellte, weil jeder Koch, jede Köchin, jede Spülkraft, jede Servicekraft, die da vorbeilief, hat sich natürlich so eine Nuss geschnappt und musstest echt immer aufpassen. Naja, und diese Nüsschen, die hatten wir immer da als Deko. Die wurden dann halbiert, weil die sehen ja von innen auch wunderschön aus und wurden irgendwie auf Törtchen draufgesetzt und so weiter. So, lange Rede, kurzer Sinn. In der Kirschzeit wurde selbstverständlich mühselig so eine Kirsche halbiert, sodass da auch noch das Stielchen dran ist. Und dann wurde der Kern daraus operiert.
Ach,
und dann wurde natürlich ein kandierter Haselnusskern in die Kirsche reingesetzt, was einfach quasi so aussieht, als könnte man den Kern mitessen. Und es sieht wunderhübsch aus. Und das ist auch so eine Kirschkern-Erinnerung.
Das ist sowas, was man auf gar keinen Fall selber zubereiten will. Aber wenn es dann einem, wenn es vor einem steht, man so denkt so.
Yes.
Und das ist, warum ich Spitzengastro auch ein bisschen liebe.
Ja.
Weil da einfach irgendein Vollidiot sich ausgedacht hat, der Kern, der wird durch eine Haselnuss ersetzt und alles ist perfekt.
Und am besten noch so ein kleines Fitzelchen Blattgold oben an den Kirschstiel dran.
Das brauchst du mir noch nicht mal dazu zu tun.
Da sind mehrere Leute über Tage mit beschäftigt und deswegen kostet das vielleicht auch einen Ticken mehr. Und naja, aber ist halt eine schöne Spielart, an die ich mich tatsächlich gerne erinnere. Und war auch wieder mein Erstkontakt mit Piemonteser Haselnüssen. Ist aber ein anderes Thema.
Piemont, ne? Wenn wir schon bei den Piemonteser Haselnüssen sind, Jule.
Mhm.
Da müssen wir kurz über die Piemont-Kirsche sprechen.
Ja, spielt Mancherie eine Rolle in deinem Leben? Oder brauchst du noch 20 Jahre?
Ich sag mal so, in meinem Haushalt gibt es eine Person, die vielleicht beruflich damit zu tun hat. Mhm. Deswegen spielt Mancherie eine überraschend große Rolle in meinem Leben. Ich konsumiere es aber nicht sehr viel.
Okay.
Aber wir sprechen ja über Mancherie, weil Mancherie ja seit, ich habe keine Ahnung wann, Werbung damit macht, dass das die mit der Piemont-Kirsche sind.
Sirene ist bei uns.
Die es einfach nicht gibt.
Ist wirklich?
Also du denkst dir ja, die Piemont-Kirsche ist sowas wie die Schattenmorelle. Du denkst dir, das ist eine Kirschsorte. Aber am Ende...
Ich hätte gedacht, das ist... Ich habe denen das bis jetzt, habe ich denen das Hardcore abgenommen. Ich habe das nie recherchiert, weil ich dachte, aus dem Piemont, Norden Italiens, da kommt richtig viel geiler Scheiß her. Wirklich, die sind für ihre Pilze berühmt, die sind für ihre Kastanien kiloweise berühmt, die sind für ihre Haselnuss berühmt. Und dann dachte ich mir, du, da wird es irgendeine richtig geile, hier geografisch zertifizierte Area geben, wo halt diese Kirschen wachsen und dann sind das halt Piemonteser Kirschen.
Nee, tatsächlich ist es einfach ein Marketingbegriff. Also es kann natürlich, das weiß ich nicht, sein, dass aus dem Piemont richtig geile Kirschen kommen.
Mhm.
Tatsächlich aber eben nicht die Kirschen, die in Mancherie drin sind,
nein,
weil das wäre auch ein bisschen verschwendet. Weil
ja,
das
und
ist, die
es
sind
ist
ja dann in Sprit drin. Und
wie viel soll es denn
bisschen
sein?
Teuer.
Weil
genau.
Also
in dem Level, in dem Mancherie produziert wird,
gucken
wer
wir mal,
auch immer es ist.
Ja, doch, es werden schon viele Leute sein.
Ja, auf jeden Fall.
Also, dann müsste ja eigentlich auch... Das würde die sich nicht nehmen lassen. Dann würden die so ein, du weißt schon, dieses kleine Zeichen für geozertifiziert,
ja,
das würden die ja auf jedes Bonbon drucken. Das würden die auf jede Schnapspraline draufdrucken.
Nee, das ist leider ein Betrug, der aber erstaunlich gut funktioniert, finde ich.
Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich glaube das bis jetzt. Aber ich werde die Sache mit der Kirsche im Piemont, ob es da vielleicht doch irgendwas Geiles gibt, wo halt dieses Unternehmen nichts mit zu tun hat. Das liefern wir nach.
Ja,
da guck ich noch mal.
Da müssen wir eine Klassenfahrt, denke ich,
ja,
machen.
Ich denk
Haselnüsse
auch.
Und Kirschen im Piemont. Bei Schnapskirschen sind wir natürlich auch schnell bei der Amarena-Kirsche, die irgendwie so ein bisschen so einen 90er-Jahre-Ruf hat. Für mich ist das so die Eisdiele bei uns aus dem Dorf, wo es so Amarena-Eis gab.
Hundertprozentig,
nicht
ja.
Tino, aber eine andere Eisdiele in Brüggen.
Ja, ich weiß welche. Grüße geht raus. Ja, auf jeden Fall, weil es ist, für mich ist die Amarena-Kirsche auch, es ist eine Eissorte letztendlich und es ist so ein bisschen, wenn man das, also wenn man Geschmack dann ja manchmal so nach Geschlechtern auftrennen möchte, was man auf keinen Fall machen sollte, dann ist es so, der ältere Herr, komplett in Beige mit Buntfaltenhose und Batchcup, der bestellt sich ein Malaga-Eis und seine Gattin bestellt den Amarena-Becher.
Mhm.
Das ist so, das Ding ist, meine liebste Eissorte auf der Welt ist Malaga-Eis. Von daher, ich bin der ältere Herr in Beige mit der Batchcup und direkt danach, dann kommt Pistazie, Aber dann kommt mit nicht so viel Abstand kommt Amarena. Ich finde Amarena richtig geil.
Ja, ich habe das, glaube ich, schon ganz lange nicht mehr gegessen, weil es mir oft ein bisschen zu doll und zu süß irgendwie ist.
Es ist in your face, auf jeden Fall.
Also Amarena, die Amarena-Kirsche, ne? Wo sind wir da? Also das ist eine Kirschsorte in erster Linie.
Es ist eine Sauerkirschsorte aus Italien. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Es ist nicht die Zubereitung, sondern die Amarena-Kirsche ist eine Sauerkirschsorte. Mhm. Und die kommt eben aus Italien, wie auch die ganz berühmte Amarena-Kirsche, die ja dann in diesem Zuckersirup liegt. Mhm. Und es ist letztendlich, es ist eine kandierte Amarena-Kirsche. Also die ist, deswegen ist das ja auch alles so pappensüß. Die wird quasi in einem Zuckersirup, wird die wahrscheinlich einmal gekocht und dann bleibt die in diesem Sirup drin und zieht halt den kompletten Geschmack. Und dann kommen natürlich auch noch, je nach Hersteller, so Bittermandelaromen, Vanillearomen, die kommen dann auch noch in diesen Zuckersirup. Das Ganze zieht ewig vor sich hin.
Und manchmal auch so Alkohol?
Eher nicht, nee. Amarena
dann
hat eigentlich...
Dann war ich voll falsch mit meiner Spritkirsche. Irgendwie habe ich die immer, vielleicht wegen dieses Bittermandelaromas, habe ich die mit Amaretto oder sowas in Verbindung gebracht.
Und ich meine, diese Bittermandel hat ja auch so, also Amaretto schmeckt ja auch so nach Bittermandel.
Amaretto, ne? Amarena.
Ja, also von daher, und Amaretto ist ja auf jeden Fall Schnappes. Aber Amarena, ich dachte aber auch lange, weil auch immer irgendwie ältere Damen das eher bestellt haben und dann denkt man sich, das ist ja sowas wie Eierlikör, da ist Alkohol drin, das ist nichts für Kinder. Aber nein, Amarena hat keinen Alkohol, allerdings, es ist halt eine Sauerkirsche. Mhm. Das heißt, das Geile ist, du hast dieses nahezu pappig süße Marzipanige und dann hast du aber, wenn du da tatsächlich ein bisschen drauf rumbeißt auf dieser Kirsche, kommt hinten die Säure, weil es eine Sauerkirsche ist. Die ist nicht komplett weg. Und das finde ich irgendwie geil. Ich arbeite auch sehr gerne mit dem Sud, aber du musst das auf jeden Fall, du musst das dosieren, weil wenn du irgendwie so versehentlich zwei von diesen Kirschen im Mund hast, dann ist Feierabend, dann hast du auch keinen, weil das ist viel zu viel. Du musst die irgendwie vielleicht halbieren oder nur ein bisschen von dem Sud verwenden. Das mache ich ganz gerne, auch gerade so mit Haselnusskuchen oder Pistazie. Finde ich schon toll, mag ich echt gerne.
Ich finde diese Gläser so schön, in denen die Amarena-Kirschen verkauft werden. Ich wäre manchmal gerne deswegen eine Amarena-Person, weil ich dann immer so ein schönes, die sind ja in so blau-weiß.
Diese Keramikkrüge, ne?
Genau.
Ich finde, die sehen dann auch immer so total wertig aus, als wäre das irgendwie so eine Manufaktur. Und nein, die kommen einfach genauso wie alles andere aus der Fabrik und rollen da übers Fließband. Aber ja, liebe ich auch sehr.
Jule, bevor wir Schwarzwälder Kirschtortentrauma bewältigen.
Ja, ich muss kurz meine Therapeutin anrufen.
Machen wir eine geile Stulle jetzt.
Ja, und wir verlassen auch mal diese süße, klebrige Dessert-Area.
Und greifen zum Salztopf.
Genau, und wir machen ein richtig geiles Sandwich mit Kirschen.
Du hast Jule auf jeden Fall nicht zu viel versprochen, als du von der Mischung gesprochen hast. Also es ist wirklich von hell bis dunkel. Und ja, guck mal, ich finde, man merkt auch, das hier sind, glaube ich, diese Knupperkirschen. Und das hier sind die Herzkirschen. Genau, die fühlen sich direkt ganz anders an.
Genau, irgendwie weicher und auch die Farben sind unterschiedlich. Die Formen sind ein bisschen unterschiedlich. Mhm. Naja, und wir machen jetzt aber eine nette Mischung. Und zwar, wir machen ein geiles Sandwich. Mhm. Das heißt, du hattest die brillante Idee, dass wir Whipped Feta machen. Das heißt, wir schlagen Feta-Käse auf.
Das ist geil, das sollte man öfter machen.
Es ist mega. Ich habe mich für einen, wenn das für dich in Ordnung ist, habe ich mich für einen griechischen Joghurt entschieden, mit dem wir das so ein bisschen aufschlagen. Mhm. Und dann machen wir ein bisschen Zitrone, Salz, Pfeffer, einen Schuss Olivenöl dran. Dann haben wir ein wunderbares, saufluffiges, so eine Art Ciabatta.
Geil.
Das würde ich in der Pfanne ein bisschen rösten. Du halbierst hier schon mal unsere wunderhübschen Kirschen und holst den Kern daraus.
Und das wird dann ja auch so ein Open-Face-Sandwich,
auf jeden Fall.
Also so, dass so was nicht so praktisch zu essen ist.
Du wirst auf jeden Fall das Gesicht voller Kirschen und Feta-Creme haben.
Aber es ist halt geil.
Ja. Und ich habe noch im Angebot, ich habe eine kleine Schalotte mitgebracht. Und die könnten wir mit so ein bisschen Salz, Zucker und einem Schüsschen Essig so 5 Minuten quick pickeln. Mhm. Da können wir gerne unsere Kirschen mit reinschmeißen. Ich habe ganz viele Kräuter, Minze, Dill und frischen Basilikum darunter.
Minze und Basilikum sehe ich sehr. Dill eigentlich auch.
Kann man machen, man kann den Dill auch weglassen. Und dann haben wir noch ein paar geröstete Pinienkerne und das bauen wir einfach mal schön zusammen. Und das ultimative Bonuslevel wäre dann für Leute, die das mögen, noch so ein paar Anchovy-Filets da oben drauf. Die lassen wir heute aber mal ein bisschen weg. Und ich würde sagen, ich fange an mit der Feta-Creme und du halbierst hier einfach mal die Kirschen schön vor dich hin. Ich fange nämlich doch mit den Pinienkernen an. Die können ja einfach so ein bisschen vor sich hin rösten, während ich Feta, Käse und ein bisschen Joghurt, Salz, Pfeffer, Zitrone, Olivenöl in den Mixer schmeiße. Bei der Feta-Creme immer so ein bisschen mit dem Salz aufpassen, weil der Feta einfach schon sehr viel Salz mit sich bringt. Und wenn man da dann auch noch mit sowas wie Kapern oder Anchovies arbeitet, bringen die natürlich auch wieder Salz mit. Also da ein bisschen vorsichtig mit dem Würzen sein. So, Pinienkerne duften einfach so köstlich, wenn man die kurz mal röstet. Ich lasse die Pfanne einfach direkt auf dem Herd, Schüsschen Olivenöl rein und dann rösten wir hier schön eine Stufe niedriger unser Ciabatta von der Schnittseite. Man kann das natürlich auch mit einer Knoblauchzehe abreiben, muss man aber nicht. Kann man? Muss man nicht.
Ich habe es jetzt auch geschafft. Die Kirschen sind halbiert.
So, ich habe die Schalotte in so ganz dünne, feine Ringe geschnitten. Kommt eine Prise Salz dran, eine Prise Zucker, bisschen Essig, verrühren, 5 Minuten stehen lassen. Und da passieren schon magische Dinge. So, und jetzt haue ich einfach nur unsere Kirschen zu den Schalottenringen. Mache ein bisschen Olivenöl dazu, Pinienkerne rein, unsere frischen Kräuter da rein. Und dann können wir es schon zusammenbauen.
Ich denke gerade darüber nach, das wäre auch, wenn wir den Feta nicht whippen, sondern bröseln, ein geiler Salat.
Absolut. Oder auch mit, anstelle von einem Feta, so ein schöner Burrata oder ein schöner Mozzarella, der so eine geile Laktofrische bringt, ist richtig lecker.
Könnte mir das auch so als Topping auf so einem Hummus oder irgendwie sowas auch mega, gut vorstellen. Mega. Statt, wenn man jetzt sagt, man will irgendwie nicht Feta als Unterlage haben, so diese süße Zwiebeligkeit, dieses nussige bisschen Öl.
Wie immer an den Kräutern nicht sparen. The more, the merrier. Ange, wir haben es anrichten.
Ja, da stehen wir und lächeln ganz breit dieses geile Brot an.
Es ist so wunderhübsch. Es ist ein sehr, sehr schönes Sandwich. Aber wir wissen genau, was passiert. Wir werden gleich Feta und Kirschen und Dill stark im Gesicht haben.
Mhm. Naja. Du hast schon die Taschentücher bereitgelegt, absolut, die Servietten.
Ja. Los geht's.
Das macht mich richtig glücklich.
Mhm. Diese ganzen frischen Kräuter, Minze, Dill, was habe ich noch? Basilikum ist sauber. Mit dem Feta zusammen. Leichte Zwiebeligkeit, die süßen, schönen, prallen Kirschen dazwischen und dazu halt eben so dieser salzige Feta. Finde ich richtig gut. Finde ich einfach 10 von 10.
Ich finde es auch mega geil, dass das Brot in Olivenöl, dass es dadurch manchmal noch so ganz leichte Bitternoten von dem Olivenöl hat. Und dann kommt man so die kleine Pinienkernchen noch vorbei.
Mhm.
Ist mega gut. Und es sieht einfach, ich mag das, wenn Sachen so schön aussehen und dann auch noch so lecker schmecken.
Das ist wirklich ein Kunstwerk von einem Sandwich. Die ganzen Farben da drauf, das ist schon richtig, richtig hübsch. Man kann es nicht mit ganz viel Würde essen, aber muss ja keiner sehen.
Und ist so eine der wenigen Arten, wie man so eine Kirsche auch mal in was Herzhaftes reinkriegt. Ne? Weil ansonsten, mir fallen jetzt nicht so viele Sachen irgendwie ein. Also ich könnte mir vorstellen, irgendwie zu einem Wild oder sowas, das mal in der Soße mit reinzuschmeißen.
Genau, ich kann mich daran erinnern, dass die Kirsche auch wirklich sehr, sehr oft mit so einer Portweinreduktion irgendwie glasiert wurde. Ja, natürlich, weil der Portwein hat ja auch sowas sehr Süßes, Karamelliges, gerade wenn man den einkocht. Dazu halt irgendwie so diese leichten, diese reife Noten, die der Portwein dann irgendwie mitbringt. Das ist schon alles ganz schön, ein Stück Butter rein, das glänzt wie Sau. Ich finde aber, dass es der Kirsche auch ganz häufig eben so diese frische, süße, das Sommerliche nimmt.
Ja, weil die Kirsche wirklich frisch ist. Die ist nämlich nicht nur, obwohl du die natürlich gut in Sirup reinschmeißen kannst, die ist nicht nur so süß.
Nee, die hat auf jeden Fall eine Frische, die hat ja auch super viel Wasser. Und wenn du die halt, ich finde, man kann das auf jeden Fall machen und es gibt halt auch so wunderbare, also auch so Fleischschmor oder auch Kurzbratsachen, wo man halt eben so eine Portwein glasierte Kirsche dazulegen kann. Ich mag sie aber tatsächlich in so frisch mit ein bisschen Olivenöl. Passt sie mir ein bisschen besser. Weil du ihr ansonsten wirklich mal wieder so die Eigenschaft der Frische nimmst. Und dann ist sie wieder pappig süß.
Es ist halt ein bisschen ein Pain, je nach Menge, die wirklich zu entsteinern. Kurzer Gadget-Einwurf. ich wäre gerne eine Person, die einen Kirschen-Entsteiner hat, aber dafür ist mein Durchlauf einfach nicht hoch genug.
Du siehst mich ganz eifrig nicken, ist bei mir ganz genauso. Ich hätte den auch am liebsten in so einer Landhausküche mit ohne Ende Platz, dass der mal wieder so fest installiert an der Arbeitsfläche dran ist und man kann wirklich so da die Kirschen durchballern.
Das funktioniert ja im Prinzip wie ein Locher,
ja.
Nur dass man statt ein Stück Papier, also dass man ein Loch ins Papier lochert, haut man quasi den Kern einmal raus.
Ich überlege, ob nicht irgendwann, wenn ich irgendwann nach Italien auswandere und dann habe ich da mein Landhaus, was ich für einen Euro gekauft habe und habe saniert, ob da dann nicht dieser fest installierte Entsteiner auch eben für Oliven herhalten muss zum Beispiel. Aber aktuell bin ich nicht die Person, die so viel Durchlauf hat dafür und dann mache ich es halt mit einem kleinen Messer.
Das ist auch ein Produkt, was ich mir auf jeden Fall bei Kleinanzeigen oder sowas kaufen würde, weil ich mir so denke, ich glaube, es sind so viele Kirschentkerner im Umlauf, die nicht benutzt werden.
Ja.
Da braucht man sich wirklich keinen neuen kaufen.
Ja, oder auch mal wieder.
Außerdem haben die dann schon ein bisschen Charme wieder.
Und auch mal wieder Team Flohmarkt.
Mhm.
Da auf jeden Fall auch mal in so einer Besteckschublade, da habe ich schon häufiger auch irgendwelche, was weiß ich, so Flaschenöffner oder sowas.
Mhm.
Da kann man doch mal gucken. Oder so ein Pfannenwender, wenn der irgendwie nur dreimal benutzt wurde, kann man sich doch da einfach mal einen Pfannenwender kaufen. Also und da ist definitiv, da sind mehrere Kirschkernentsteiner sind dabei.
Und Jule, wir müssen jetzt einmal ins Trauma rein, durchs Trauma durch und dann aber auch aus dem Trauma wieder rausgehen und die Kirsche wirklich mal in Schnaps legen,
ja.
Beziehungsweise mit Schnaps arbeiten, mit Kirschwasser.
wird jetzt schon ganz elend. Aber Kirschen. Nein, wir gehen rein. Wir gehen ins Trauma rein. Ich atme.
Black Forest Gatto.
Oh ja, der Black Forest Gatto. Oder auch die Schwaki. Die Schwarzwälder Kirschtorte. Selbstverständlich, ich habe in einem Ausbildungsbetrieb im tiefen Schwarzwald gearbeitet und im Schwarzwald wollen Leute eine Schwarzwälder Kirschtorte. Ist ja klar. Für mich ist die sowas von traumatisch behaftet, weil einfach die 4 Jahre im Schwarzwald nicht immer nur gut waren. Die waren zeitweise ganz, ganz furchtbar. Und diese dusselige Torte, die steht total dafür, weil die dort auch einfach täglich kiloweise hergestellt wurde.
Mhm.
Wie gesagt, die musste auf jeder, also auch in Dessertform, dass die abgewandelt wurde, die musste auf jeden Fall, ich glaube beim Frühstück stand die schon, die wurde auf dieser Kuchenterrasse, wurde die, ich weiß nicht, wie viele Stücke da am Tag verkauft wurden. Es wurde immer so ein bisschen nach Ferienzeit, Feiertagszeit und so weiter. Wie ist das Wetter heute? Wie viele Spaziergänger und Wanderer kommen heute vorbei? Wurden da am Tag zwischen, ich weiß nicht, 8 und 20 Schwakis eingestrichen und man hat sich dann auch wirklich so eine Einstreichstation gebaut.
Lass uns die kurz auseinanderbauen.
Wir haben ein Schokoladenbiskuit.
Mhm.
Ich erinnere mich auch daran, dass der, dass da auch ein bisschen Marzipan drin war. Das war schon ein richtig geiler Biskuit. So, und der wurde halt, also wir haben dieser Biskuit wurde in 3 dicke Scheiben geschnitten.
Mhm.
Und jetzt überlege ich gerade, da war 100%ig für die Stütze ganz unten irgendwie eine Form von vielleicht ein Schokomürbteig.
Okay.
Dass der unten einfach für, damit die Torte.
Damit die unterste Lage quasi fest ist.
Damit die nicht durchweicht, genau, damit man die besser transportieren kann, saubere Stücke rausschneiden kann. Ich meine, da unten wäre noch ein Schokobiskuit drunter gewesen. So, und dann geht's los unten mit dem Schokobiskuit. Und der wurde nicht so ein bisschen getränkt. So, dass man da mal so einen Esslöffel Kirschwasser drauf gemacht hätte.
Sondern so ersoffen.
Sondern so volles Pfund. Und zwar wirklich wie so eine, ich dachte eigentlich eher, das wäre etwas, was Gärtner benutzen. So eine Hupe, die oben so einen Gießkannenaufsatz, aber nicht mit einem Loch, sondern wirklich mit so einem Gießkannenaufsatz.
Ich habe das im Internet auch schon mal gesehen, wie so ältere schwäbische Frauen, die so richtig eingießen.
Und da war es gab 2 Kanister. Es gab den Kanister von einem, auf jeden Fall ein renommiertes Schwarzwälder Destillat. Das war nicht einfach irgendwie Handelshof 0815. Das war schon gutes Zeug, was die genommen haben. Aber es war halt Kirschwasser. Das ist Hartalkohol. Das ist richtiger
halt,
Sprit.
Das ist ein Brand.
Ja.
Genau.
Das ist nicht so ein kleines Likörchen, sondern
Das ist dann auch klar.
Ja.
Und
das gab es eben auch noch in der, ich glaube, dass dann da Läuterzucker drin war.
Mhm.
Wie das Verhältnis war, weiß ich nicht mehr. Aber das war dann quasi ein Sirup mit sehr viel Umdrehungen und der wurde abwechselnd verwendet, weil nicht nur, dass diese Böden mit Kirschwasser getränkt werden, da kommen auch noch unsere guten alten, unsere Freunde, die Schattenmorellen, die wir gerade besprochen haben, wie die halt...
Die dann so leicht eingekocht sind.
Eingekocht, natürlich ist auch da Kirschwasser dran. Und dann wird die natürlich geschichtet mit einer Sahnecreme, wo auch Kirschwasser dran ist.
Das ist eine...
Du bist hackenstramm, ja, wenn du dir so ein Stück reingezogen hast. Naja, und dann wurde halt so eine richtige Schwarzwälder Kirschstraße aufgebaut. Einer hat die Biskuitböden zack, 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 zack hintereinander nur reingedrückt und dass die halt gleichmäßig reingedrückt sind. Dann ist der nächste da mit dieser Hupe mit dem Kirschwasser entlang gegangen. Dann kam der nächste und hat so einen Schwung von diesen Schnapskirschen da drauf gemacht, wieder sauber verstrichen. Dann kam der nächste und hat eine Kelle von dieser Schnaps-Sahne-Creme drauf gemacht und dann ging das Stapeln von vorne los.
Und dann wird die von außen eingestrichen nochmal mit der Sahne und dann beraspelt, oder?
Genau, und dann wurde die, also das ist natürlich für einen Lehrbetrieb super, weil kannst Torten einstreichen und Rosetten dressieren und so weiter, das ist ja wirklich Konditorhandwerk und das musst du ja auch irgendwie üben. Und wenn du da halt am Tag irgendwie 20 Torten, die alle identisch aussehen müssen, herstellen musst, du dann, da kannst du richtig viel üben. Und dann werden die halt, also die müssen dann erstmal, die werden in so Ringe eingesetzt, gehen ins Kühlhaus, müssen dann auskühlen, damit die Gelatine und so weiter anzieht. Und dann kannst du die halt mit Schlagsahne richtig sauber, wirklich mit, da kannst du ein Lineal dran halten, so scharf sind die Kanten, werden die eingestrichen, dann kommen da oben die 12 Rosetten drauf, dann kommt auf jede Rosette so eine Belegkirsche natürlich und dann kommt dunkle Schokoraspel kommen da drauf. Und für mich ist die Schwarzwälder Kirschtorte wirklich most German cake und steht für alles, was ich an der deutschen Konditorei nicht so optimal finde, um es mal diplomatisch zu formulieren. Es ist eine riesige Torte, die wird in 12 riesige Stücke eingeteilt. Wenn du dir ein so ein Stück reingezogen hast, bist du danach fertig mit der Welt. Da passt nichts mehr rein. Es ist total super schnapsig und ansonsten passiert da eigentlich nicht viel. Die Kirsche spielt keine große Rolle mehr, die Schokolade eigentlich auch nicht. Und deswegen mag ich es eigentlich lieber, mach das Ding doch einen Ticken kleiner, mach's nicht dreistöckig, mach doch nicht so ein Riesenteil, was aus 12 Stücken besteht, sondern mach doch eher so eine Kleintorte und nimm dafür halt eine richtig gute Schokolade. Ertränk das Ding nicht in Schnaps, sondern setz doch dieses Kirschwasser so ein bisschen gezielt ein, um halt so ein bisschen so eine, ja, irgendwie auch so eine geschmackliche Abwechslung vielleicht ein bisschen zu schaffen. Ja, was ist, wie, so jetzt habe ich genug über Schwarkis geredet und jetzt muss ich wieder atmen. Wie ist dein Verhältnis zu Schwarki?
Gar nicht so doll irgendwie. Also ich habe da jetzt, ich gucke gerne Great British Bake Off, da wird in jeder Staffel mindestens eine Variation vom Black Forest Gatto halt dann gerne eben in Form von so kleinen Törtchen, die dann irgendwie mit Kirschen besetzt werden und dann, also so eine Idee der Schwarzwälder Kirschtorte und so. Kirschwasser fällt mir natürlich direkt Fondue ein, Käsefondue. Mhm. Das kommt ja da rein, ich glaube, um den Käse auch so ein bisschen flüssig zu halten und sowas. Ja. Aber ansonsten habe ich jetzt für Kirschwasser auch nicht so eine große Verwendung. Ich finde, manchmal ist das ja schön, so einen Brand nach dem Essen zu trinken. Wenn du da einen guten hast, ist das irgendwie auch nett. Mhm. Aber ansonsten habe ich da irgendwie nicht so ein Ding mit.
Also es liegt auch nicht unbedingt daran, es gibt ja Leute, die sagen, ich mag Alkohol an meinem Dessert nicht so. Würde ich auch noch nicht mal sagen. Ich mag so einen Barber au Rhum, der halt auch wirklich in so einem Läuterzucker mit rumgetränkt wird. Mag ich ab und zu ganz gerne. Ich finde, es kommt echt immer auf die Dosis drauf an. Ja. Und ich spreche mich auch überhaupt nicht komplett gegen die Schwarki aus, gar nicht. Weil die Kombination Schokolade, Kirsche, Kirschwasser, Sahne, dagegen ist ja nichts einzuwenden. Mir ist halt nur einfach dieses riesige Teil, was halt krass in Schnaps getränkt ist. Das ist mir zu viel. Mhm. Das hätte ich gerne ein bisschen detailverliebter vielleicht. Ein bisschen kleiner, ein bisschen gezielter.
Und du warst ja eben auch schon bei der Belegkirsche.
Natürlich.
Die auch als Cocktailkirsche bekannt ist. Diese leuchtend rote Kirsche, die fälschlicherweise manchmal auch Maraschino-Kirsche genannt wird. Was eigentlich nicht so richtig stimmt. Aber Maraschino, da sind wir auch wieder im Schnapsbereich. Das ist ein Kirschlikör. Und der wird aus Maraschka-Kirschen gemacht.
Da habe ich ganz, ganz spitze Öhrchen. Habe ich auch erst heute herausgefunden.
Das ist eine Sauerkirschsorte auch wieder, finde ich auch wieder interessant. Die kommt so aus Dalmatien. Das ist so
Südosten Kroatien.
Ja, genau. Und hat auch nur 30% der Maraschino-Likör, ist dann eben auch ein Likör. Und ja. Ich habe, genau, und der hat so einen leichten Bittermandelgeschmack, weil da eben teilweise dann auch die Kirschkerne reinkommen und da ist dann ja das Bittermandelaroma beziehungsweise dieser Bittermandelgeschmack dann auch drin und so.
Also eigentlich ist Maraschino ein Kirschlikör.
Genau.
Das ist das erste Learning.
Der Marasca-Kirsche.
Aus der Sauerkirsche Marasca.
Auf jeden Fall ist die Cocktailkirsche, die manchmal Maraschino-Kirsche genannt wird, eigentlich keine Schnapskirsche.
Nee, ist kein Schnaps drin.
Wir sind wieder im Sirupbereich und wir sind auch wieder im Sauerkirschenbereich. Ist wieder auch sowas, wo man denkt, will ich wissen, wie das hergestellt wird? Weiß ich jetzt nicht. Wenn wir mal in die industrielle Fertigung gehen, da ist es tatsächlich so, dass die Kirschen teilweise in Salzlake eingelegt werden, um quasi einmal alles rauszuziehen, was da drin ist. Und dann werden die quasi mit Sirup wieder aufgefüllt. Ja,
fantastisch.
Manchmal werden die auch direkt in Sirup reingeschmissen. Die verlieren komplett ihre Farbe und ihren Geschmack bei diesem Prozess. Der Geschmack kommt halt durch
Aroma
und die Farbe durch Farbstoff wieder zurück. Deswegen sind die halt auch so knallrot.
Genial.
Ne? Ich finde, die müssen auch so knallrot sein. Und ich hab einen geilen True-Crime-Fall aus dem Cocktailkirschenbereich.
Ich möchte alles darüber wissen.
Am Ende kommt ein Suizid vor, nur als kleine Warnung, ungefähr 2 Minuten. Und zwar gibt es einen sehr großen Produzenten von Cocktailkirschen in den USA. Das ist ein in Brooklyn ansässiges Unternehmen und das heißt Dells. So, also die produzieren wirklich Tonnen von Cocktailkirschen.
Ich habe auch sofort so einen Milchshake mit so einer Sahnehaube vor Augen.
Und da ist Kirsche, oben wo noch der Stiel drin
mit dem Stielchen.
Genau.
Sieht ja wohl
voll mega
aus. Ist Abfall, aber sieht mega aus.
Ja, das ich
würde die aber auch sofort essen.
Ja, auf jeden
sofort
Fall.
Essen.
Auf jeden Fall. Die haben dann ja auch so was Wachsiges
ja,
und so, ne?
Total.
Auf jeden Fall gab es in diesem Unternehmen eine Razzia, ursprünglich, um Vorwürfen nachzugehen, dass die das Abwasser und den Kirschsirup in die Kanalisation laufen lassen. Mhm. Es gibt da auch so Stories von Bienen, die rot geworden sind. Ich weiß nicht, ob das eine Urban Legend ist, weil die sich an diesem Kirschsirup, der da abgelassen wurde, halt so fett gefressen haben. So. Auf jeden Fall, während dieser Razzia ist halt unter dieser Firma eine Marihuana-Plantage entdeckt worden. Und
ups,
also unter dieser Fabrik.
Wow.
Das ist wirklich die größte Marihuana-Plantage in der Geschichte New Yorks gewesen. Das war eben 2015. Und der Besitzer, der ist dann aufs Klo gegangen und hat einmal kurz seine Pistole benutzt.
Nein.
Wo man auch so denkt.
Oh, come on.
Ja. Auf jeden Fall, am Ende hat sich dieser Besitzer erschossen. Aber diese Razzia und dieses Kanalisation, das klingt auch schon wieder sowas, wie sowas, als hätte man sich das ausgedacht, aber es ist tatsächlich so passiert.
Es klingt irgendwie nach einer Geschichte von den, ich muss irgendwie an die Turtles denken, an die Hero Turtles.
Ja, irgendwie sowas, ne? Wo die so nach Kirschsirup in der Kanalisation fanden oder so. Naja. Und wir haben ja eben schon kurz Kirschkernweinspucken angesprochen. Für mich im selben Regalfach steht der Rat, dass man, wenn man Kirschen gegessen hat, dass man bitte auf gar keinen Fall Wasser trinken sollte.
Ja. Ja, kommt mir sehr bekannt.
Wo ich mich, habe ich nie so richtig hinterfragt. Manchmal hatte ich dann auch richtig Angst, wenn ich Kirschen gegessen habe. Dann dachte ich so, wir hätten da auch, glaube ich, so ein Abzählreim, so Kirschen gegessen, Wasser getrunken.
Nein, echt?
Sowas. Ja, ich weiß, am Ende ist man auf jeden Fall im Krankenhaus gelandet bei diesem Abzählreim. Ich weiß nicht mehr, wie genau der Weg dahin war. Aber tatsächlich, Entwarnung, wir rollen das Flatterband wieder ein.
Okay.
Es ist alles überhaupt kein Problem. Die Empfehlung kommt aus alten Zeiten, als das Wasser noch nicht so sauber war wie heute. Und da waren im Wasser Hefepilze. Und die haben im Prinzip die Fermentation im Magen gestartet.
Kleine Gärprobe im Bäuchlein.
Genau, kleine Gärprobe im Bauch und das war halt einfach nicht so geil. Und deswegen...
Da hat man Bauchschmerzen von gekriegt, hat man Blähungen von gekriegt. Das ist sehr unangenehm.
Genau. Aber also, mit dem Wasser, was wir heute haben.
Entwarnung, wir können Kirschen und sauberes Wasser auch ruhig zusammen.
Wenn man nicht gerade seinen Sauerteigansatz danach runterschüttet.
Womit wir aber auch wieder bei der besten Überleitung aller Zeiten sind, apropos Kirschen und Wasser.
Aha.
Anke, ich habe gehört, dass du eine kleine Schwäche für eine kleine Kirschschorle hast.
Ja, so manchmal finde ich das geil. Eine Kirschsaftschorle. Ich bin generell Fan von so roten Schorlen.
Ich habe das im Skript gelesen und musste irgendwie direkt kichern, weil ich mir dachte, nee, Anke, gehe ich nicht mit, weil ich als Jugendliche fand ich es mega lässig, Kiba zu trinken.
Hast du eine Kiba-Vergiftung gehabt?
Ich glaube, ich hatte eine kleine Kiba-Vergiftung und das ist, also ich komme vom Land, weiß ich nicht, ob das nur bei uns so ein Ding war. Es wurde Kirschsaft, pasteurisierter Kirschsaft zusammen mit diesem zähen pasteurisierten Bananensaft zusammengeschüttet.
Ich habe mir das manchmal auch reingezogen.
Ich fand das als Jugendliche, Alter, fand ich mich cool,
das zu trinken. Ich habe das teilweise sogar im Club getrunken.
Ja, natürlich.
Einen schönen Kiba.
Und auch, machst du mal einen Kiba. Also allein, wenn du das bestellt hast, fandst du dich doch schon ultra lässig.
Das war auch gefühlt ein bisschen wie ein Snack. Dadurch, dass
du bist danach latent satt, einfach dieser Bananensaft
so dick ist.
Aber ich habe ja auch mal in einem, Tennisclub gekellnert und da haben sich Menschen Bananenweizen reingezogen.
Ja, Elektrolyte und so, ne? Und ganz
widerlich.
Viel.
Widerlich!
Ja.
Was stimmt denn da nicht?
Aber Kirschweizen fällt mir auch ein. Ist auch ein Ding gewesen. Hab ich manchmal dann getrunken, weil ich dachte, ihr Basic Bitches mit eurem Bananenweizen.
Oh.
Ich trinke ja wohl einen Kirschweizen.
Ja, und irgendwie
was ja auch alles, das ist alles eine Mahlzeit. Also danach brauchst du nichts mehr essen. Aber Kirschsaftschorle ist, finde ich, das ist ja nochmal, weil ich finde, was bei Kiba ja diesen leichten Hör-Faktor
ist
macht,
ist die Banane,
dieses Zähflüssige und dass es dann auch so eben so eintrübt und so dadurch.
Ja,
ne?
Aber natürlich fand man halt früher auch diesen vermeintlichen Farbverlauf, wo einfach irgendwie zwei
so diese leichte Marmorierung,
breiige Flüssigkeiten ineinander laufen, fand man irgendwie früher gut. Und ich bin aber ganz bei dir, wir überwinden unsere Traumata, dass ich mir Sprudel in so rote Säfte reinschütte. Ich
das
bin absolut Team
so
Johannisbeerschorle.
Ja.
Das ist meine Go-To-Schorle.
Johannisbeerschorle findet auch immer statt, wenn man den Kaiserschmarrnweg läuft. Dann ist ein halber Liter Johannisbeerschorle fällig.
Ich finde, Johannisbeerschorle und Maracuja-Schorle sind auch so Sachen, wenn du so richtig Brand hast.
Ja.
So richtig.
Mhm. Boah, Kirsche ist ein bisschen süßer.
Ja, genau. Mhm.
Das ist dann eher so, dass man fast schon so ein Limo-Feeling hat. Aber das mag ich schon auch gerne. Und letztes Jahr gab es auf TikTok plötzlich so ein Ding, da war der Sleepy Girl Mocktail angesagt.
OMG. Lover.
Das haben so die TikTok-Girlies und die Sober-Girlies sich abends reingezogen zum Pennen. Und zwar Sauerkirschsaft. Dazu Magnesium und das haben die dann aufgeschüttet mit so, leider gibt's das nicht in Deutschland, ich würde es wahnsinnig gerne mal trinken, Olipop, das ist so ein, sieht wahnsinnig schön aus, probiotisches Soda, das ist im Prinzip eine Limonade, wo wahrscheinlich ein paar Bakterien drin sind, wenn die nicht gestorben sind vor lauter Pasteurisierung, keine Ahnung. So, auf jeden Fall so die Idee dahinter ist, dass Magnesium ist ja eh gut, wenn du Sport gemacht hast für die Muskeln und so, ne, und das willst du auch gerne haben, bevor du pennst, und es gibt so, ich sag mal, Hinweise. Es gibt...
Ich habe schon wirklich einen Zettel und Stift für die Einkaufsliste parat.
Hinweise darauf, dass Sauerkirschsaft schlaffördernd sein könnte. Man pennt dann zum Beispiel länger, weil Sauerkirschen Melatonin enthalten. Jetzt muss man auch sagen, andere Lebensmittel enthalten auch Melatonin. Vielleicht sogar irgendwie Pilze oder irgendwie sowas. Also... Das ist jetzt nix, ne? Und
ich frage mich jetzt ja, ob irgendwie vielleicht in einer großen Portion Pasta-Melatonin drin ist, weil man anschließend so ins Koma fällt.
Aber das ist dann ja nicht der Sleepy Girl Mocktail, der Clean Girl Schlaf.
Nee, das ist das ist der Cheese-Slut-Schlaf.
Ich meine, am Ende muss man, also ich habe wirklich geguckt, ob es dazu Studien gibt und so. Es konnte in Studien bisher nicht so nachgewiesen werden, ne? Ich könnte mir auch vorstellen, dass da ein kleiner Placebo vielleicht auch eine Rolle spielt, wenn du dir irgendwie denkst, jetzt habe ich mir mal meinen Sleepy Girl Mocktail so ein bis zwei Stunden vorm Schlafen gehen. Da sind wir dann ja wieder bei den Ritualen, die man machen soll, bevor man ins Bett geht, damit man besser schläft. Am Ende denke ich mir so, wenn es dir Fun macht, nice.
Ja, ich würde es vielleicht auch echt mal eine Sauerkirschschorle quasi. Oh, ja, ich würde es probieren. Und ich meine, so die schütten keinen Sprudel drauf, sondern die schütten eine Form von Soda drauf, wo wahrscheinlich irgendein Süßungsmittel vielleicht drin ist.
Ja, und vor allen Dingen diese Probiotics, auf die alle so.
Ach, du, probieren würde ich das.
Ich würde das auch sofort probieren. Ich will vor allen Dingen mal irgendwann so eine Dose von diesem Soda, aber das gibt's in Deutschland. Kannst du jetzt bei Amazon bestellen in sehr großen Gebinden, das bringt irgendwie nichts. Müssen wir noch unter Kirschbäumen wandeln, Jule, und zur Kirschblüte Hanami gehen?
Ich glaube, wir müssten noch ein paar Selfies unterm Kirschbaum machen. Der Hype ist sowas von angekommen.
Das ist crazy, oder?
Ist total verrückt. Also, es gibt eine Bloggerin in Bonn, die quasi die Live-Berichterstattung über die Kirschblüte in Bonn macht.
Und ich erinnere mich noch daran, die wird von lokalen Zeitungen eingeladen
für die Live-Berichterstattung der Kirschbaumblüte. Das ist Wahnsinn.
Also in Bonn gibt es so eine Straße, ich glaube, die ist mittlerweile auch so richtig geschmückt und sowas, ne? Da
pilgern Menschen hin und da ist ein richtiges Happening, wenn da die Bäume blühen. Verstehe mich nicht falsch, sieht wunderschön aus. So eine also wenn die da so diese rosa Blüten.
Rosa, das ist wahnsinnig
schön. Also da läuft mir doch das Herz über, muss ich mal ganz klar sagen. Und natürlich, das Ding ist, in Japan ist diese Kirschblüte, aber die hat die da nicht auch irgendwie die Bedeutung von Glück,
Fortpflanzung? Das hat auf jeden Fall eine tiefere Bedeutung als Instagram.
Wirklich. Und auch gehört zur Identität dazu. Und wie gesagt, diese Kirschblüte findet sich auch, glaube ich, häufig auf so Porzellan und so weiter. Also die Kirschblüte hat in Japan eine spezielle Bedeutung. Das heißt, dieser Hype, dass Leute es richtig geil finden, wenn der Kirschbaum blüht und davon Fotos machen und das irgendwie malen und so weiter. Der Hype, der kommt schon aus Japan.
Ich finde das ganz interessant, dass es da ja auch diese Touristen gibt, die dann zur Kirschblüte dahin fahren. Aber es ist ja leider so, dass die Kirschblüte jetzt nicht so auf den Tag genau timbar ist. Und ich glaube, das war entweder dieses oder letztes Jahr, dass die Kirschblüte irgendwie so 3 bis 4 Wochen nach hinten verschoben war. Und dann...
Dann gibst du sehr, sehr... So eine Japanreise ist teuer.
Ja, und vor allen Dingen zu so einer Zeit dann eben. Ne?
Aber was meinst du, was da die Hotels kosten und so weiter? Genau. Und dann kommst du da hin und dann blüht das Scheißding
da
nicht.
Dann stehst du da im Park.
Stehst du
da
vor so einem leeren Ast.
Wie bei...
Alter, was für ein Albtraum.
da muss man dann auch wie beim Holunderblüten-Live-Ticker machen, wie weit die Blüten sind.
Das nächste Mal schicke ich Renate nach Japan. Ja.
Dann kann Renate mit der Bonner Bloggerin mal eine kleine Klassenfahrt machen. Wann man denn bitte losfährt. Ja.
Und der Trend hat sich auch schon, ich habe das in einer, in so einer Schrebergartensiedlung im Kölner Süden, da war vor Corona war das noch, da gab es da mal so eine ganz tolle österreichische Wirtschaft in so einer Schrebergartensiedlung und deswegen war ich mal da und das war zufällig zur Kirschblütenzeit und ich dachte, was ist denn hier los?
Und die beschweren sich wahrscheinlich, die denken wahrscheinlich auch so, Leute, ich wollte ja eigentlich nur in meinem Schrebergarten mal kurz ein bisschen.
Ja, also ich meine, so Kleingärtner sind ja, ich möchte niemanden über einen Kamm scheren, aber es ist ein, die haben schon einen bestimmten Ruf, den haben sie nicht ganz ohne Grund, manchmal, ganz vorsichtig ausgedrückt. Und selbstverständlich war man da not amused, wenn da sehr, sehr viele Kölner und auch noch von außerhalb.
Aus Bergheim.
Ja, oh, du hör mal. Oder Euskirchen, Alter.
Euskirchen.
Und dann kommen die da hin und machen jede Menge Selfies vor diesen schönen blühenden Kirschbäumen.
Und gehen dann ja wahrscheinlich auch nicht in die Wirtschaft und geben dann noch irgendwie jeder einen Fuffi pro Kopf aus.
Ja, und wenn sie in die Wirtschaft gehen, dann passt es natürlich auch nicht, weil die Wirtschaft ist ja eigentlich für die Kleingärtner.
Ah, ja.
Na, also egal, wie das machst Quatsch. Naja, aber ich bin, also ich freue mich, wenn ich so einen blühenden Baum sehe, aber ich habe jetzt noch keine Reisepläne gemacht, um den blühenden Baum zu sehen.
Das wäre mir auch
aber
nix.
Hübsch finde ich es.
Aber
hübsch
so wie es. Die Kirsche, so finde ich, so der sehr doll für den Sommer steht, ist es, finde ich schon so, dass die Kirschblüte dann so, man denkt, ja, jetzt ist Frühling. Jetzt fängt es an zu blühen. Und wir sind noch nicht in der, ich weiß gar nicht, sind wir dann schon in der Pollensaison? Keine Ahnung.
Ja, im Zweifel schon. Irgendwas brummt da doch auf jeden Fall. Liebe Anke, Julia. Wie wär's, wenn wir jetzt von diesem sehr schönen Bild der rosa-weißen Kirschblüte zu einer sehr, sehr schönen Hausaufgabe kommen?
Ich möchte sofort Hausaufgaben machen. Ich möchte sofort, dass Frau Floss mir jetzt sagt, was angesagt ist.
Du hast dir eine Pavlova gewünscht und du bekommst eine Pavlova. Pavlova, um das mal ganz kurz zu erklären,
so
ist eigentlich...
geile Dekadenz.
Oh, und also ich meine, das Ding hat viele Namen, aber Pavlova gefällt mir auch richtig, richtig gut. Es ist ein Baiser oder Meringue, es ist ein Eischnee. Der wird aber nicht, das sind nicht so kleine Röschen,
nicht
sondern
so,
das
so,
ist so ein...
So Kisses? So.
Genau, diese Bisou, diese Dinger, sondern, oder auch so diese Schwäne, die es in deutschen Bäckereien häufig oder Konditoreien häufig gibt, finde ich auch
das
geil.
Das müssen die bei Bake Off auch manchmal im Technical machen, mussten sie mal Meringue-Schwäne machen.
Du, das gehört zum Handwerk. Mhm. Finde ich gut. Finde ich, gefällt mir sehr. Nee, Pavlova ist das nur halt mehr so als, sagen wir mal, Fladen.
Das klingt nicht so sexy, wie es ist, ne?
Ja, wo wenn wir eher so Richtung Fladenbrot denken. Ja. Also es hat einen größeren Durchmesser.
Wie so ein Kuchen eigentlich.
Ein Kuchen. Okay, einigen wir uns auf Kuchen. Und es ist eben eine Baiser-Masse und die wird auf Backpapier, wird die halt eben so schön kreisrund 4-5 Zentimeter hoch aufgestrichen. Ich finde, die kann auch ruhig.
Das muss gar nicht so super ordentlich auch sein, ne?
Man muss nur, wenn man backt, ein bisschen aufpassen, dass die halt nicht diese hohen Spitzen bekommt, weil die Spitzen natürlich verbrennen. Ja, weil
und das wollen wir nicht.
Das Ding an Baiser ist ja, der wird eigentlich eher getrocknet, als dass er gebacken wird, weil wir wollen ja eigentlich keine Farbe. Mhm. Und Pavlova gibt es in weiß, Pavlova gibt es in so marmoriert, wo dann so ein bisschen Schokolade mit in der Meringue-Masse drin ist. So, und dann hat man halt eben so seinen Baiser-Kuchen. Der ist außen crunchy getrocknet und in der Mitte ist der ein bisschen gooey. In der Mitte ist der so ein bisschen, der fließt auf gar keinen Fall, aber der ist halt.
Der hat so fast wie so eine Marshmallow-Gefühl.
Genau, der hat eine gewisse Feuchtigkeit. Und dann kann man da wunderbare Dinge draufstreichen. Man kann wirklich ganz basic einfach Schlagsahne mit ein bisschen Vanille oder auch Schlagsahne Natur ohne alles. Dann echt so einen ordentlichen dicken Löffel da drauf ein bisschen verstreichen und da frische Früchte drauflegen. Mega geil. Ich habe mich für eine Variante entschieden, die kann man abwandeln, wie man möchte. Ich schreibe in die Hausaufgabe als Snack-Size eine Schoko-Pavlova, wo Schokolade mit in der Eimasse drin ist. Ja, Eimasse. Und da drauf ist eine Mascarpone-Creme und natürlich unsere wunderschönen Kirschen.
Das könnte schon fast ein dekonstruierter Schwarzwälder Kirsch sein. Schoko, Sahne und Kakao.
Oh Gott, das werden Dinge wieder aufgerissen. Nee, nein, es ist wirklich schön. Auf
jeden Fall.
Du kannst auch Kirschwasser an die Kirschen dran machen zum Marinieren.
Zusammen. Schokolade und Kirsche
super.
Ist einfach mega geil.
Auf jeden. Ich bin aber direkt wieder in so eine andere Richtung abgebogen, als ich mir das so zusammengeschrieben habe und dachte mir, okay, also du hast unten deine Schoko-Pavlova, dann hast du da drauf so eine Mascarpone-Creme, wo vielleicht ein bisschen Zitronensaft, ein bisschen Vanillezucker dran ist. Und dann hast du halt deine Kirschen, die werden wirklich nur ein bisschen Saft, Abrieb von einer Zitrone oder einer Orange kann man auch machen. Mhm. Mini bisschen Zucker, damit die einfach Saft ziehen, kurz stehen lassen, da drauf. So, und dann kann man da sowas wie diese geilen kandierten Zitronenschalen drauf machen.
Ich sehe auch Zitronenmelisse.
Eine Zitronenmelisse. Aber ich sage gesalzene geröstete Pistazien oder gesalzene geröstete Haselnüsse. Und dann dachte ich mir, wir könnten einen Löffel Pistaziencreme in die Mascarpone rühren. Ja, also es hat wieder Dinge in Bewegung gesetzt.
Ich will sofort die Hausaufgaben. Es dauert eine Stunde, dieses Ding zu backen. Ne?
Ja, das muss man 60 sagen. Bis 90 Minuten.
Und das kann man auch gut, wenn man Besuch hat, entweder morgens, vormittags oder am Tag vorher machen.
Absolut.
Dann hat man damit wirklich gar nicht so viel Stress. Und das ist halt so geil, weil das so, das ist cremig, das ist ein bisschen crunchy, das ist süß, das ist frisch und das ist so dekadent. Aber stopft dich jetzt auch nicht so zu, so. Also okay, es ist Mascarpone drin, du musst ja nicht den halben Becher essen, so. Oh, das finde ich eine tolle Hausaufgabe, Jule. Ganz, also ganz schön.
Man kann das natürlich auch ein bisschen runterdeilen. Und also fangen wir nicht mit Quark oder sowas an. Nee, wir brauchen schon was Cremiges. Aber wenn einem Mascarpone zu fett ist, dann nimm vielleicht eine Creme Fraiche oder einen Schmand, sowas. Du kannst
dann
da auch
griechischen Joghurt.
Ja, oder du kannst da meinetwegen dir auch einen netten Pudding kochen und den kalt werden lassen und da eine schöne Vanillecreme, also einen Vanillepudding quasi drauf machen.
Ah,
geht
diese
auch.
Säure finde ich schon auch geil.
Weil die Pavlova, also weil das Baiser ist ja einfach süß.
Ja.
Und deswegen finde ich, kannst du da so super mit so einer Laktosäure gegenarbeiten und da einfach diese frischen Beeren, also im Sinne von Beeren nicht, sondern die Kirschen. Aber das geht natürlich auch in ganz klassisch Baiser. Sahne, Erdbeeren ist auch so eine sehr klassische Kombi.
Das ist doch Eaton Mess, oder? Ist das? Ja.
Ja, hatte ich neulich hier in Köln in einem sehr, sehr netten Bistro und habe mich tierisch gefreut. Mhm. Und das ist ja letztendlich auch so eine Abwandlung davon, eine Erweiterung. Also du hast den wunderbaren süßen Crunch, du hast eine Laktosäure und du hast halt eine frische Beere. Es ist mega geil.
Und genau, also man kann das halt geil mit Kirschen machen. Wenn da jetzt eine Aprikose noch daneben liegt, mach eine Steinfrucht oder Steinobst, Pavlova. wenn irgendwie eine kleine Brombeere noch vorbeikommt. Also
Nektarinen, mega. Ich liebe ja auch Nektarinen. Ich habe mal im, das ursprüngliche Rezept stammt nämlich tatsächlich aus einem Weihnachtsmenü, was ich vor ungefähr 100 Jahren für den Stadtanzeiger mal gemacht habe. Und da habe ich noch ein bisschen Espresso in den Schoko-Pavlova reingeschüttet. Da hast du eine Espresso-Schoko-Pavlova, auch geil. Darauf war eine Mascarpone-Creme, die habe ich einigermaßen Natur gehalten. Und da waren eingelegte Quitten drauf. Das ist ein schönes Winterdessert, auch geil. Also Pavlova können wir uns perspektivisch merken. Ist total lecker und kann man super vorbereiten und kann man einfach ganz, ganz toll variieren mit dem Obst der Saison und in unserem Falle fantastischen Kirschen. Kirsche.
Ach, das hat mir gut gefallen. Ich würde jetzt nochmal fix Songs auf die Playlist packen und im Zuge dieser Recherche, Jule,
Qual der Wahl,
habe ich mir gedacht, es gibt wirklich 1 Million guter Songs, die man mit, man könnte eigentlich nur eine Kirsch-Playlist machen.
Könnte man locker.
Ganz ohne Probleme.
Ja. Tierisch, ja.
Ich hab dann die Darlings gekillt. Bin auch froh, dass du auch ein paar der Darlings wiederbelebt hast.
Das dachte ich mir doch. Das dachte ich mir doch.
Ich hätte im Angebot, und wir verlinken euch die Playlist in den Shownotes, Harry Styles mit Cherry.
Ja, darum dann bitte ich.
dann habe ich noch die Cocteau Twins mit Cherry Colored Funk. Und dann habe ich natürlich nicht ihren Bruder Eagle Eye.
Nein,
sondern
ich habe es auch nicht durchgezogen. Nee,
Cherry mit Buffalo Stance.
Du hast nicht Cherry Lady von Capital Bra?
Ich habe auch nicht Modern Talking.
Nein, habe ich auch nicht. Ich habe mich von dir inspirieren lassen und bin auch eher, ich habe mich für etwas sehr, sehr Smoothes entschieden. Und zwar Jungle mit Cherry. Wunderschön. Ich habe nicht, auch wenn ich großer Glamrock-Fan bin, Cherry Pie von Warrant genommen. Weil, also, das möchten wir einfach alle nicht auf unserer Playlist haben, sondern es gibt Italo Power und zwar der Song Amarena von Fra Quintale. Und ich vermute, dass das auch einer von deinen Herzen ist: Cherry Blossom Girl von Air.
Das ist ein sehr, sehr großes Herz.
Ja, der ist aber auch wundervoll.
Leute, wenn ihr die Playlist noch nicht abonniert habt, abonniert die auch total gerne. Mhm. Wenn ihr den Podcast noch nicht abonniert habt, das macht ihr bitte noch, bevor ihr die Playlist abonniert.
Und dann die Hausaufgabe.
Und dann die Hausaufgabe.
Cool. Yes.
Während ihr die Playlist hört, könnt ihr die Hausaufgabe machen. Bewertet uns gerne, wo ihr uns gerade hört. Erzählt Leuten, dass es diesen Podcast gibt. Und schreibt uns auch gerne,
wenn ihr euch eine Zutat wünscht oder Fragen habt.
Genau. Wir sind gerne für euch in unseren Postfächern da und die E-Mail-Adresse wird kommen, auf jeden Fall.
Dritte Staffel, ich glaube dran.
Und nächste Woche, ich zücke das permanente Merch, gibt es Erbsen.
Oh ja.
Ich freue mich so auf Erbsen. Oh. Es ist jetzt wirklich eine schöne, schöne Zeit, um auf den Markt zu gehen, um in Gemüse- und Obstladen zu gehen. Es ist gerade so schön, es gibt so geilen Scheiß und nächste Woche gibt es Erbsen. Das wird die Komplementärfarbe zu der Kirsche von heute.
Es wird so herrlich grün. Oh, ich weiß schon genau, was wir machen. Ja.
Tschüss, Jule.
Tschö, Anke.